Fangen. Im Moment findet gerade ein Gespräch vor Journalisten im Oval Office statt. Merz sagte zum Auftakt, er freue sich außerordentlich über die Einladung. Geplant ist anschließend noch ein gemeinsames Essen. Merz hatte vorab schon vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Er erwarte keine großen Durchbrüche, sagte er vor Journalisten. Die Hauptthemen werden nach seinen Angaben der Krieg in der Ukraine sein, der Handelsstreit zwischen den USA und der EU sowie die Sicherheit in Europa. Die NATO will massiv aufrüsten, vor allem als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Dazu haben die Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel ein Programm beschlossen. Deutschland soll dabei eine führende Rolle spielen. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Die Bereiche, in denen die NATO nun massiv aufrüsten will, sind unter anderem Luftverteidigung, Langstreckenraketen, Kommandostrukturen. Deutschland wird nach den USA den zweitgrößten Anteil davon übernehmen. Verteidigungsminister Pistorius sprach in Brüssel davon, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren 50.000 bis 60.000 zusätzliche Soldaten braucht.
Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins noch einmal gesenkt auf 2,0%. Damit wird es für Firmen tendenziell billiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Das kann die Konjunktur ankurbeln. Sparer müssen dagegen mit niedrigeren Tages- und Festgeldzinsen rechnen. Es ist die 7. Leitzinssenkung in Folge und die 8. seit Mitte vergangenen Jahres. Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg dafür ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen an den neuen Regeln vornehmen. Bisher haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung, wenn ihr Flug mehr als 3 Stunden zu spät ist. In Brandenburg hat es in diesem Jahr bisher 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März und Mai mehr als 27 Hektar Wald zerstört worden. Mario Köhne, RBB 24.
Im vergangenen Jahr mussten die Feuerwehren im selben Zeitraum nur zu 80 Waldbränden ausrücken. Der Frühling 2025 sei in Brandenburg so trocken gewesen wie seit Jahrzehnten nicht, so das Ministerium weiter. Zwischen März und Mai sei nur die Hälfte der durchschnittlichen Regenmenge gefallen. Außerdem lag die mittlere Temperatur bei rund 10 Grad und damit 2 Grad über dem langjährigen Mittel. Der Landesbetrieb Forst rechnet damit, dass die Waldbrandgefahr nach Pfingsten wieder ansteigt.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend wechselhaft, nachts meist trocken, gegen Morgen erster Regen, Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 20 Grad, in Lenzen an der Elbe 15, in Senftenberg in der Lausitz 25. Morgen bedeckt mit leichtem Regen, später neben Schauern auch gelegentlich aufgelockert, 21 bis 24 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag mit Shelley Kupferberg.
Seien Sie ganz herzlich gegrüßt. Hallo. Es war eine Riesensensation, als die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski vor knapp 2 Wochen den großen Preis der Jury in Cannes gewonnen hat für ihren Film In die Sonne schauen. Dass eine deutsche Regisseurin einen internationalen Preis gewinnt, das ist immer noch eher eine Rarität. In ihrer Dankesrede hat Mascha Schilinski gerade junge Frauen ermutigt, an ihre eigene künstlerische Vision zu glauben.
Wir möchten diesen Preis allen jenen widmen, die an Orten leben, an denen es kaum möglich ist, Filme zu machen. Und besonders jungen Filmschaffenden und insbesondere Frauen. Eure Stimmen sind wichtig, gebt sie nicht auf.
Ja, und so hat der Preis für Schilinski auch eine Debatte angefacht, darüber nämlich, warum Filmemacherinnen es heute immer noch schwerer haben, als ihre männlichen Kollegen finanzielle Unterstützung zu bekommen. Marie Kaiser vom RBB Kulturrechercheteam hat sich die Filmförderung von Frauen in Deutschland mal genauer angeschaut und ist jetzt bei mir. Marie, was sagt denn der Blick auf die reinen Zahlen? Wie ungerecht ist Filmförderung tatsächlich zwischen Männern und Frauen in Deutschland verteilt?
Ja, wenn man sich Zahlen des Bundesverbands Regie anschaut von 2023, dann waren in dem Jahr nur 28% der Fördersummen des Bundes an Frauen gegangen. Und wenn die Filmemacherinnen dann gefördert werden, dann meist mit kleinen Summen. Also die machen die Low-Budget-Filme und die Männer dürfen viel häufiger Filme mit großen Budgets machen als die Frauen. Auch Mascha Schilinski musste übrigens mit recht knappem Budget auskommen. Das hat uns ihre Produktionsfirma Studio Zentral gesagt. Vor allem knapp für einen aufwendigen Historienfilm, der das Leben von 4 Generationen von Frauen mit ganz vielen Zeitebenen erzählt. Und ja, auch eine andere Berliner Regisseurin und Produzentin, Sarah-Lisa Vollm, die einen erfolgreichen Film produziert hat wie Fickefuchs, die als Regisseurin mit Schweigen steht der Wald bei der Berlinale war, hat uns gesagt, dass sie bis jetzt nie ausreichend Förderung bekommen hat und ihre Filme oft zusätzlich über Crowdfunding finanzieren muss.
Ich würde es gerne nicht daran festmachen, dass ich eine Frau bin. Und trotzdem ist es so, dass die Zahlen mir was anderes sagen. Wir stellen einfach fest, von Anfang an bekommen weibliche Produzentinnen viel weniger Geld. Gilt auch für die Regisseurinnen. Obwohl die Frauen auf den ausgegebenen Fördereuro mehr Geld wieder einspielen, sagt man trotzdem nicht, was könnten die wohl machen, wenn wir sie mal richtig gut finanziell ausstatten würden.
Da fragt man sich schon, woran liegt es denn genau, dass Regisseurinnen und Produzentinnen deutlich weniger Filmförderung erhalten als ihre Kollegen?
Ja, daran, dass Frauenthemen oft als Nischenthemen wahrgenommen werden, die angeblich die große Leinwand nicht füllen. Das hat uns Julia von Heinz erzählt. Sie ist ja eine der bekanntesten deutschen Regisseurinnen. Ihr Film Und morgen die ganze Welt war 2020 deutscher Auslands-Oscar-Kandidat. Zuletzt hat sie international gedreht Treasure mit Lena Dunham und Stephen Fry. Und sie sagt das.
Ich habe sehr oft selbst erlebt, dass weibliche Themen noch nicht als genauso interessant betrachtet werden wie männliche Themen. Ich habe in Gremien gesessen, wo ich vielleicht ein Drehbuch über eine wunderbare Schwesterngeschichte las. Und dann war es aber ein doch eher männlich besetztes Gremium. Die haben alle gesagt, das ist zu belanglos, das ist kein Kinofilm.
Ja, und auch Julia von Heinz selbst musste am Anfang ihrer Karriere schwer um Filmförderung kämpfen.
Ich habe auch meinen Debütfilm, Was am Ende zählt, mit 400.000 Euro gedreht. Und es hat 6 Jahre gedauert, bis ich danach am nächsten Set stand. Ich habe vor Produzenten damals verschwiegen und verheimlicht, überhaupt Kinder zu haben, weil ich ja auch oft danach gefragt wurde, wie ist denn das vereinbar und geht das überhaupt? All das fühlt sich im Nachhinein eigentlich bedauerlich und auch grundfalsch an.
Ja, und sie musste dann auch an anderer Stelle Kompromisse eingehen. Sie hat zum Beispiel auch mal dann einen Film gedreht wie Hani und Nani 2.
Einfach damit ein bisschen Geld rumkommt. Aha. Was müsste sich denn im System verändern, damit es bei der Förderung von Filmen geschlechtergerechter zugeht?
Alle Frauen, mit denen wir gesprochen haben, haben eins gesagt, es muss einfach das Ziel sein, dass auch die Fördermittel wirklich 50-50 verteilt werden zwischen Männern und Frauen. Und das fordert ja auch der Verein Pro Quote Film, den Julia von Heinz mitgegründet hat. Auch weil das ja auch auf die Frauenbilder sich auswirkt, die Filme transportieren. Da gibt es ja Studien von der Malisa-Stiftung, die zeigen, dass Frauen in deutschen Filmen zwar inzwischen fast ebenso häufig vorkommen als Protagonistinnen wie die Männer, aber eben oft ein wandelndes Klischee sind, sehr jung, sehr dünn und eher beschäftigt mit ihrem Beziehungsstatus als mit ihrer Karriere. Und die Präsidentin der Filmuniversität Babelsberg, Susanne Stürmer, sagt, es reiche schon aus, mal den sogenannten Bechdel-Test zu machen. Ein einfaches Instrument, um Geschlechterklischees sichtbar zu machen. Und der besteht aus diesen 3 Fragen.
gibt es mindestens zwei Frauen, die in einem Film vorkommen, sprechen die miteinander und dreht sich das Gespräch zwischen diesen Frauen um etwas anderes als Männer. Also drei einfache Fragen und man sieht, 90% der Filmemacherinnen bestehen diesen Test. Bei den Männern sind es gerade mal 50%. An diesem einfachen und ich finde immer sehr plakativen Beispiel sieht man doch, dass das Erzählen von Männern im Film ein anderes Erzählen ist als das von Frauen.
Ja, und damit diesen Bechdel-Test in Zukunft mehr Filme bestehen und auch mehr weibliches Erzählen stattfindet, rät Susanne Stürmer den Frauen, selbst Produktionsfirmen zu gründen. Und sie gibt den Absolventinnen ihrer Uni immer noch diese Parole mit auf den Weg.
Banden bilden. Es ist unglaublich wichtig, dass man schon in der Hochschule seine Bande bildet, mit der man dann auch rausgeht. Die Produktion, die Kamera, das Drehbuch, diese Teams, die bleiben oft beieinander. Und diese Fähigkeit, ja, da sind Männer immer schon dran gewesen. Frauen sind da manchmal zurückhaltend. Da achten wir schon sehr darauf, dass wir das unterstützen.
Filmemacherinnen bekommen in Deutschland immer noch deutlich weniger finanzielle Förderung als Männer. Über die Hintergründe und Strukturen habe ich mit Marie Kaiser aus dem RBB Kulturrecherche-Team gesprochen, hier auf Radio 3. Herzlichen Dank, Marie.
Danke dir.
Wenn Sie sich fragen, wann Sie den neuen Film von Maren Schielinski bei uns sehen können, In die Sonne schauen, kommt schon früher als geplant in unsere Kinos ab Ende August, dem 28., um ganz genau zu sein. Stormy Buddy Bull haben wir hier gehört mit Diana Ross in The Supremes. 18.20 Uhr ist jetzt und wir kommen zu einer anderen großen Frau der Geschichte. Gar nicht Diana Ross, nein. Es geht in eine andere Richtung. Sie ist eine der ganz großen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts gewesen, Hannah Arendt. Dass sie auch ein Märchen geschrieben hat, das werden die wenigsten wissen. Es ist ein Märchen für Kinder und Erwachsene mit dem Titel Die weisen Tiere. Und nun zum 50. Todestag der Philosophin kann man sie also von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Für uns gelesen hat dieses Märchen unsere Literaturkritikerin Manuela Reichert. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, Manuela, 1906 bis 1975, das sind die Lebensdaten von Hannah Arendt gewesen. Man kennt sie als streitbare Publizistin, als kluge Theoretikerin und jetzt eben etwas ganz anderes, ein Märchen. Worum geht es denn da?
Ein wunderbares Märchen. Es ist wirklich ganz bezaubernd und es ist tatsächlich in ihrem Nachlass gefunden worden. Also es ist nie vorher veröffentlicht worden. Es ist so verrückt, dass es immer wieder solche Funde gibt. Und es geht um ein kleines Mädchen, die ist Gänsehüterin, ja, und macht das auch. Und warum dieses Buch irgendwie auch jetzt in diese Zeit passt, finde ich, ist, dass dieses Kind, dieses kleine Mädchen irgendwie in einer Welt lebt, wo nichts mehr ist, wie es war, weil es herrscht nämlich Krieg und die Bonbons schmecken nicht mehr wie früher. Und die Erwachsenen haben keine Zeit, weil sie mit dem Krieg beschäftigt sind. Und sie hütet diese Gänse und plötzlich ist da in ihrer Gänseherde eine fremde Gans. Und die sieht anders aus als alle anderen. Und bevor sie noch richtig hingucken kann und vielleicht auch mit der Gans reden kann, fliegt die davon. Und dann denkt sich das kleine Mädchen, das muss was Besonderes sein, die will ich jetzt finden. Und das ist dann die Geschichte dieses Märchens, dass nämlich dieses Mädchen sich auf den Weg macht, um diese Gans, die einen schwarzen Fleck auf der Brust hat, zu finden. Und im Laufe dieser Suche trifft sie ganz viele Tiere, die ihr helfen.
Was für Tiere begegnen der Gänsehüterin? Und sind das irgendwie Figuren, die auf irgendwelche Dinge deuten? Muss man die Hintergründe kennen?
Beides. Also es gibt so Tiere, ja, der weiße Elefant, der vorkommt, der, wenn Leute so ein Rilke-Gedicht kennen, da spielt er eine ganz große Rolle, der weiße Elefant. Und dann gibt es auch andere Tiere, also Pegasus zum Beispiel, ist derjenige, der ihr am Ende hilft. Aber ich habe hier gerade aufgeschlagen ein Tier, was ich ganz besonders mag. Das ist nämlich so ein ganz seltsames mit einem Riesenkopf und einem Körper wie eine ganz gewöhnliche Kuh. Und dieses Tier mit dem Riesenkopf so streckt so den Hals gegen den Mond. Das ist so ein weinendes Mondkalb, wenn man will. Ja, ist ein bisschen doof, aber weint immer, hat irgendwie Ströme von Tränen und dann erkundigt sich das Mädchen auch, bist du denn so traurig? Aber vor lauter Heulen kann das Mondkalb gar keine Antwort geben. Also viele Tiere, die immer entweder irgendwie misslaunig sind oder weinen oder ihr helfen und am Ende ist ja ein Märchen, geht die ganze Geschichte gut aus. Denn wer kommt drauf, dieses Tier mit dem schwarzen Fleck ist natürlich eigentlich ein verzauberter Junge.
Zu welchem Zeitpunkt, in welcher Lebensphase hat Hannah Arendt diesen Text geschrieben?
Ja, das ist wirklich interessant, weil so ganz genau ist es offenbar nicht herauszufinden. Da gibt es so verschiedene Theorien. Hildegard Keller ist ja eine Verlegerin in Zürich und auch eine Autorin, die auch über Hannah Arendt geschrieben hat. Und dann eben schreibt sie im Nachwort, wie sie diesen Text gefunden hat. Und dann gibt es so unterschiedliche Mitteilungen, ob das mit ihrer eigenen Liebesgeschichte damals zu tun hatte oder nicht. Und Hildegard Keller hat eben auch die Illustrationen gemacht, die ganz besonders reizvoll sind. Also sie hat dieses Märchen wahrscheinlich schon in Amerika geschrieben, aber so ganz genau weiß man es offenbar nicht, weil es ja nie veröffentlicht worden ist.
Wer weiß, vielleicht findet sich ja noch irgendwas in der Art in dem Nachlass. Aber wie ist die Herausgeberin und Illustratorin, du hast sie gerade genannt, Hildegard E. Keller, überhaupt auf diese Geschichte gestoßen?
Naja, weil sie eben recherchiert hat, damals für ihr Buch über ihren Roman über Hannah Arendt. Und da war sie im Archiv und dann haben die das gefunden. Also so, wie man sich
ganz
das
banal.
Immer, ja, wie man sich das immer vorstellt. Und das Schöne ist aber, dass dann Hildegard Keller eben auch gedacht hat, nicht nur ich möchte es veröffentlichen, sondern zu diesem Märchen fällt mir so viel ein und ich möchte es selber illustrieren. Und das hat sie dann gemacht, auf eine sehr charmante, sehr naive Weise. Das ist wunderbar. Und was auch ganz besonders, finde ich, an dem Märchen ist, ist natürlich schon auch, dass das ein Mädchen ist, was sich da auf die Suche macht. Und vor allen Dingen, dass sie im entscheidenden Moment auf den richtigen Knopf drückt, damit aus der Gans dann ein schöner Junge wird. Ja.
Man wünscht sich mehr dieser richtigen Knöpfe in Anbetracht der Weltlage. Kurz zu den Illustrationen. Du hast sie aufgeschlagen. Es ist ein quadratisches Buch, sehr schön, sehr handlich, hohe Qualität. Was macht diese Illustration so besonders?
Ja, sie haben sowas wirklich, ich habe ja gerade schon gesagt, sie sind so einerseits naiv und charmant und sie sind leichthändig. Und das Märchen hört natürlich auch auf mit dem Satz, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Und dann sehen wir diese beiden, die dann einander gefunden haben. Aber die Tiere sind so toll, ja. Also wenn sie dann bei der richtigen Gans ist, dann sieht sie, wer da den Fleck wo hat. Und Pegasus finde ich auch ganz besonders schön. Und dann gibt es hier einen Elefanten, den sieht man aber von hinten, und ja, das Mädchen ganz läuft humorvoll daneben. Aber wie gesagt, ich finde, dieses heulende Mondkalb ist doch das Wunderbarste. Oder das kann ich antworten, weil es immer nur heult.
Das ist absolut herzallerliebst. Die weisen Tiere, ein Märchen von Hannah Arendt. Vorgestellt auf Radio 3 von Manuela Reichert, erschien im Verlag Edition Maulhelden mit Illustrationen von Hildegard Keller. 96 Seiten, 29 Euro.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mom. Got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I got life. I got freedom.
Ist bei mir im Studio. So, der neue Kulturstaatsminister setzt ein erstes großes Thema. Wir sind gespannt. Ich darf es verraten: Freiheit der Kunst.
Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, der hat jetzt Kritik an den Eingriffen in die Freiheit der Kunst geübt. In einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung schreibt er, die freiheitsfeindliche Übergriffigkeit der Linken hat in der Cancel Culture ihr aggressives Gesicht. Jüngstes Beispiel sei die Entfernung einer nackten Venusstatue aus einer Berliner Behörde wegen des Vorwurfs der Frauenfeindlichkeit. Weiter schreibt Weimer, es ist nicht übertrieben, von einem Akt kulturferner Ignoranz zu sprechen. Die simple Gleichung, weibliche Nacktheit sei per se sexistisch und habe in der Öffentlichkeit nichts zu suchen, wirke für ihn wie das Credo eines jakobinischen Bildersturms. In dem Artikel schreibt Weimer weiter, auch die rechten und die rechtsradikalen bis rechtsextremen Kulturkampfreflexe lassen nichts an Engstirnigkeit vermissen. Ein Beispiel von ihm, die Entlassung einer Lehrerin in Florida, die ihren Schülern den unbekleideten David von Michelangelo gezeigt hat. Die liberale Antwort laute, keinen politischen Einfluss zu nehmen, sondern die Freiheit der Kunst zu verteidigen, so der Kulturstaatsminister.
Morgen, vor 150 Jahren, wurde Thomas Mann geboren.
Und aus diesem Anlass gibt es morgen in Lübeck ein großes Fest, einen Festakt mit dem Bundespräsidenten am Nachmittag. Die Stadt Lübeck feiert den runden Geburtstag ihres berühmten Sohns das ganze Jahr lang mit ganz, ganz verschiedenen Veranstaltungen. Morgen beginnt eine Sonderausstellung im St. Annen-Museum. Sie trägt den Titel »Meine Zeit, Thomas Mann und die Demokratie«. Und Thomas Manns Enkel Frido Mann, der wird eine Rede halten im Rahmen eines Festkonzertes. In diesem Konzert spielt dann das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck Lieblingsstücke Thomas Manns, die ihn durch sein Leben begleitet haben. Darunter das Vorspiel zur Oper Lohengrin von Wagner, Debussys Prélude à la Prémédie d'un Faune oder auch die Leonoren-Ouvertüre Nummer 3 von Ludwig van Beethoven. Und wir von Radio 3, wir werden natürlich auch viel über Thomas Mann sprechen morgen, unter anderem mit Frank Dietschreit, unserem Literaturkritiker über die Buddenbrooks. Und wir sprechen mit Tilman Lahme, er hat eine neue Biografie über Thomas Mann geschrieben.
Das dann morgen Nachmittag hier um kurz nach 16 Uhr. Ich freue mich schon drauf auf das Gespräch mit Tilman Lahme. So, jetzt gibt's noch einen Tipp. In der Berliner Nationalgalerie eröffnet, nein, im Alten Museum, morgen eine neue Ausstellung.
Und diese Ausstellung führt die Skulpturen zweier Künstler zusammen, deren Werk und Wege sich in Paris mehrmals kreuzten. Camille Claudel und Bernard Höttger, beide vereinte das Streben nach Anerkennung durch den Großmeister Auguste Rodin. Gleichzeitig suchten sie sich von ihm zu lösen. Der Galerist Eugène Blot richtete den beiden Künstlern im Jahr 1905 eine Doppelausstellung ein. Präsentiert wurden dort 12 Bronzen Claudels und 33 Bronzeplastiken von Höttger. Bis auf wenige verschollene Arbeiten von Höttger zeigt diese neue Sonderausstellung auf der Museumsinsel jetzt alle damals ausgestellten Arbeiten. Und unsere Kunstkritikerin Silke Hennig hat die Ausstellung schon gesehen und hat vorhin bei uns gesagt:
Als Bildhauer an der Grenze von Impressionismus und Jugendstil waren beide sehr verwandt. Da war sie die bessere, originellere, elegantere. Aber er entwickelte sich weiter, entwickelte eben rasch einen sehr kraftvollen, kompakten, später dann expressionistischen Stil. Und ich finde, es ist auch eine sehr gute Idee, eben mal den Kunstmarkt, in diesem Fall den Galeristen Eugène Blot, mit ins Bild zu rücken. Der sorgte zum Beispiel dafür, dass Höttger zu den ganz wenigen unter den vielen ausländischen Kunstschaffenden in Paris damals zählte, der einen staatlichen Ankauf verzeichnen konnte.
Ja, und diese Doppelausstellung, wenn man so will, die kann man ab morgen sehen in der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel. Immer außer montags von 10 bis 18 Uhr.
Vielen Dank, Thorsten.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Was die Berliner Philharmoniker da spielen, ist ganz großes Kino. Musik vom Superstar der amerikanischen Filmmusik, John Williams. Wir übertragen das Konzert live auf Radio 3. Hören Sie in Breitband, das E.T., Harry Potter, Weißer Hai, Dracula, Hook und Star Wars Konzert. Erleben Sie die Berliner Philharmoniker als Soundtrack-Giganten und auch romantisch. Bruno de Lepelair spielt das Solo-Cello. Schwelgen Sie in bekannter Filmmusik. Bonbonpapier knistern? Erlaubt. Die Berliner Philharmoniker, dirigiert von Stéphane Deneuve. Morgen, 20 Uhr, live übertragen auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
Chucho Valdez hier auf Radio 3, die Class Brothers mit Cuba, Percussion und einer Mambo. Weniger freudig wird es jetzt. Anlässlich des Besuchs des israelischen Außenministers Gideon Saar in Berlin haben verschiedene Menschenrechts- und humanitäre NGOs sowie politische Gruppen vor dem Auswärtigen Amt heute Mittag protestiert. Unter dem Titel Rote Linie Völkerrecht haben sie eine rote Stofflinie mit Forderungen an die deutsche und israelische Regierung vor das Auswärtige Amt gespannt. Gestern erst hatten prominente Namen aus Kulturwissenschaft und der NGO-Szene in einem offenen Brief einen stärkeren Einsatz der Bundesregierung für einen Waffenstillstand in Gaza sowie eine Aussetzung der Rüstungsexporte gefordert. Auf Radio 3 verbunden bin ich nun mit Harald Welzer, Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist, der den offenen Brief mit unterzeichnet hat. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, guten Tag.
50.000 Menschen, über 50.000, haben, wie Sie, diesen offenen Brief an die deutsche Regierung unterschrieben. Empfinden Sie, wie im offenen Brief beschrieben, auch eine tiefe Scham angesichts der deutschen Positionierung im Nahostkonflikt?
Naja, sagen wir mal so, das Problem ist ja schon seit längerer Zeit einfach so, dass die Politik der israelischen Regierung einmal Völkerrecht widrig ist, was den Einsatz in Gaza angeht und auch an einigen anderen Stellen. Aber was mich besonders bedrückt bei der bisherigen deutschen Haltung, ist ja, dass die israelische Opposition im Grunde genommen damit verraten wird, wenn man diese Regierung nicht kritisiert und nicht sehr deutlich macht, dass das, was dort passiert, völkerrechtlich nicht zu vertreten ist. Im Übrigen natürlich auch die verbliebenen Geiseln radikal gefährdet. Und insofern gibt es eine ganze Reihe von Positionen, die Netanyahu-Regierung strikt einhält, die man stark kritisieren muss.
Im offenen Brief steht, Deutschland müsse die Warnungen über einen möglichen Genozid im Gazastreifen ernst nehmen und, ich zitiere, völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Verhinderung eines Völkermordes nachkommen. Was genau erwarten Sie?
Naja, was man davon erwartet, ist ja zum Teil von Herrn Wadephul, unserem neuen Außenminister, heute ja schon erfüllt worden, weil er ja sehr deutliche Worte gefunden hat, was das Völkerrecht angeht und auch was so Faktoren wie den Siedlungsbau im Westjordanland und sowas angeht. Also da sind zumindest jetzt ja schon mal Formulierungen gefunden worden, auf die wir seit Monaten vergeblich gewartet haben. Also insofern ist ja Bewegung in der politischen Landschaft, Gott sei Dank. Und der Begriff der Staatsräson, der ja immer seit Angela Merkel die prominenteste Rolle spielt, ja, Staatsräson in Deutschland ist die Sicherheit Israels, die muss man natürlich tatsächlich auch nach völkerrechtlichen Standards interpretieren, dieses Staatsräson. Und kann es nicht sozusagen als Blankoscheck nehmen für alles das, was ein Regime macht, was in seinem eigenen Handeln höchst fragwürdig geworden ist.
Und in dem offenen Brief und bei der Protestaktion heute vor dem Auswärtigen Amt werden politische Konsequenzen von Deutschland gegenüber Israel und der Kriegsführung der Netanyahu-Regierung gefordert. Macht sich, Harald Welzer, Deutschland mitschuldig, wenn es weiter Waffen an Israel liefert, wie Außenminister Yoan Wadephul es bereits gestern im Übrigen Israel schon zugesagt hat? Also die Waffenlieferung wird es weitergeben.
Naja, das ist halt genau eine Inkonsequenz, weil ich meine, der Bruch von Völkerrecht ist der Bruch des Völkerrechts. Und Herr Netanyahu wird mit Haftbefehl vom Internationalen Gerichtshof gesucht. Und ich glaube, es ist ein innerer Widerspruch, der kaum aufrechtzuerhalten ist, wenn man einen Krieg von jemand, der gewissermaßen justiziabel ist, auch als Kriegsverbrecher, wenn man den weiterhin mit Waffenlieferungen unterstützt. Also das ist ja ein Widerspruch, der gar nicht auszuhalten ist. Und was nochmal die Frage angeht, die Sie eben angesprochen haben, die genozidalen Züge, die dieser Krieg jetzt trägt, sind ja zumindest dort sehr deutlich, wo es um Aushungern von Bevölkerung geht. Das ist in der Genozidkonvention eindeutig geregelt. Und ich kenne so viele Leute, Freunde, Freundinnen aus Israel, denen es eine solche Pein ist, dass ihr Land Menschen aushungern lässt, bewusst, dass man einfach sagen muss, da sind ja auch Grenzen erreicht, die kann man durch nicht noch so große Solidarität mit Israel, die absolut notwendig ist und die gefordert ist, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber das ist dann etwas, was man nicht mehr tolerieren kann.
Nun wird die israelische Regierung ganz klar in den Fokus und in die Pflicht genommen in diesem offenen Brief. Die Frage ist aber auch, was ist mit der Hamas? Die taucht dort nicht auf und auch die Rolle der Staaten, die die Hamas und die Hisbollah in dem Fall mit Waffen beliefern und die offenbar diesen Guerillakrieg in Kauf nehmen, dass es so viele zivile Opfer im Gazastreifen gibt. Warum wird die nicht adressiert, die Hamas?
Naja, adressiert ist ja zunächst mal der Bundeskanzler und das Außenministerium. Und man könnte vielleicht aus rituellen Gründen thematisieren, dass da auch die Hamas gefordert ist. Nur hat dieser Brief ja ganz eindeutige Adressaten und der Anlass war der Besuch des israelischen Außenministers. Und insofern macht das relativ wenig Sinn. Tatsächlich ist der Brief ja sehr umfangreich und thematisiert in aller Vorsicht sehr viele Aspekte. Deshalb fand ich den auch so gut, dass ich da gar kein Problem hatte, als Erstunterzeichner mit zu firmieren, weil er wirklich abgewogen ist und sehr klar auch die rechtliche Situation beschreibt. Ich meine, es ist nicht immer notwendig, den kompletten Weltzusammenhang an jeder Stelle zu thematisieren.
Ich möchte Sie zum Schluss noch mal fragen, Sie haben es schon ein bisschen umrissen, aber Außenminister Wadephul will eben die deutsche Politik an der deutschen Staatsräson und am humanitären Völkerrecht orientieren. Kann denn das gelingen?
Nein, das kann natürlich nicht gelingen, wenn sich das darauf bezieht, dass die Staatsräson sich gewissermaßen auf den Staat bezieht. Wir müssen doch darüber diskutieren, dass es Situationen geben kann, wo wir Regime haben, deren Handeln überhaupt nicht mehr kongruent ist mit dem Handeln und den Wünschen der Bevölkerung. Und genau das ist in Israel ja der Fall. Wir müssen uns mal daran erinnern, dass vor dem 7. Oktober in Tel Aviv und anderen Städten riesige Demonstrationen gegen das Regime und seine Bestrebungen, den Rechtsstaat vollkommen zu unterminieren, stattgefunden haben. Dann kam der Krieg und das hat die Situation verändert. Aber seitdem steht die israelische Opposition im Grunde genommen ohne Unterstützung von Seiten Deutschlands da. Und das ist ja einfach ein Faktor, den man mal ernst nehmen muss. Und die Menschen dort, viele von denen, stehen eben überhaupt nicht hinter der Netanjahu-Regierung, ganz im Gegenteil.
Und gehen auf die Straße. Auch in Gaza sind viele Menschen auf die Straße gegangen gegen diesen Krieg und auch gegen die Hamas, gegen die Netanjahu-Regierung sowieso. Anlässlich des Besuchs des israelischen Außenministers Gideon Saar in Berlin wurde der Bundesregierung ein offener Brief übergeben mit der Forderung, die Bundesregierung solle sich intensiv für einen Waffenstillstand in Gaza einsetzen und auch die Rüstungsexporte nach Israel überprüfen zumindest. Einer der Unterzeichner ist der Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist Harald Welzer. Danke für das Gespräch auf Radio 3.
Ja, vielen Dank.
In time for his tea. Does it bother me at all? My rival is Neanderthal. It makes me think, perhaps I need a drink. IQ is no problem here. We won't be playing Scrabble for her hand, I feel.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der griechische Philosoph Heraklit.
Der Mann heißt kindisch vor der Gottheit, so wie der Knabe vor dem Manne.
Thank you.
Der Saxophonist Tobias Meinert, eine seiner Kompositionen haben wir hier gehört, Fuji-Y. Und das um kurz vor 19 Uhr. Nach 19 Uhr heißt es bei uns Revolution oder Großspende. Ja, was verbirgt sich dahinter? Die Frage, wie Veränderung gelingt, darum geht es nach 19 Uhr in der Sendung Der zweite Gedanke mit meiner Kollegin Ann-Christin Schenten. Mutfassen in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, das ist ja keine leichte Aufgabe. Und trotzdem gibt es weltweit hunderte Graswurzelbewegungen, die sich erfolgreich aus Ungerechtigkeiten befreien, Menschen helfen und dabei die Systemfrage stellen. Mehr darüber erfahren Sie also bei uns in wenigen Minuten. Ich bin Shelley Kupferberg und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.
They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. Oh, I see my light come shine. Fall. So I swear I see my reflection somewhere inside these walls. I see my light come shine. To blame. All day long I hear him hollering so loud, just crying out that he's not to blame.
Ungeheuerlich. So bezeichnete Camille Saint-Saëns selbst seine sogenannte Orgelsinfonie. Ein raffiniertes und auch ungewöhnliches Orchesterwerk. Mit ihm feiert der Dirigent Kazuki Yamada jetzt sein Debüt mit den Berliner Philharmonikern. Auf dem Programm steht auch ein Werk aus Yamadas Heimatland Japan, I Hear the Water Dreaming von Toru Takemitsu. Mystisch erklingen hier das Wasser und dessen Träume. Und noch ein Wasserspiel in dem Konzert. Die Fontane di Roma von Ottorino Respighi. Aus dessen römischer Trilogie stammt diese sinfonische Dichtung. Respighi, Takemitsu, Saint-Saëns. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kazuki Yamada. An drei Abenden. Ab 12. Juni um 20 Uhr in der Philharmonie Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Bundeskanzler Merz hat US-Präsident Trump eine enge Zusammenarbeit angeboten. Deutschland verdanke den Amerikanern viel, das werde man nie vergessen, sagte Merz bei einem Treffen im Weißen Haus. Trump gratulierte Merz zur gewonnenen Bundestagswahl und lobte, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöht. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Trump, man sei sich einig, dass das Blutvergießen ein Ende finden müsse. Man sei unglücklich darüber, dass sich das aktuell nicht abzeichne. Dabei schloss Trump auch weitere Sanktionen gegen Russland nicht aus. Merz bezeichnete Trump als Schlüsselfigur, um den Krieg zu beenden. Als Gastgeschenk überreichte er eine Faksimile der Geburtsurkunde von Trumps Großvater aus Deutschland. Die NATO will massiv aufrüsten, vor allem als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dazu haben die Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel ein Programm beschlossen. Deutschland soll dabei eine führende Rolle spielen. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Die Bereiche, in denen die NATO nun massiv aufrüsten will, sind unter anderem Luftverteidigung, Langstreckenraketen, Kommandostrukturen. Deutschland wird nach den USA den zweitgrößten Anteil davon übernehmen. Verteidigungsminister Pistorius sprach in Brüssel davon, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren 50.000 bis 60.000 zusätzliche Soldaten braucht.
Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg für diese Regelung ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen daran vornehmen. Bisher haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung, wenn ihr Flug mehr als 3 Stunden zu spät ist. Berlins Justizsenatorin Badenberg hat sich schützend vor 3 Richterinnen und Richter gestellt, die seit einer Asylentscheidung bedroht werden. Badenberg sagte dem RBB, sachliche Kritik an einzelnen Urteilen gehöre zum demokratischen Diskurs. Gewalt, Drohung oder Einschüchterung seien aber nicht hinnehmbar. Die Richter hatten am Montag entschieden, dass die Zurückweisung von 3 Asylsuchenden aus Somalia an der deutschen Grenze nicht rechtens war. In Brandenburg hat es in diesem Jahr schon 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März